Liebe Schwestern, liebe Brüder im Glauben, ist es wünschenswert, dass sich Christinnen und Christen für eine andere Religion interessieren? Dass ein Katholik zum Beispiel den Koran liest oder eine Katholikin die Reden des Buddha? Oder dass man vielleicht sogar Elemente aus einer anderen Religion selbst praktiziert? Zum Beispiel Yoga oder Zen. Wird dadurch der eigene christliche Glaube nicht unnötig herausgefordert? Wäre es deshalb nicht besser, von vornherein jeden Kontakt mit einer anderen Religion zu vermeiden oder ihn vielleicht sogar zu verbieten? So sehr solche Gedanken auf den ersten Blick einleuchten, so sehr überrascht es doch, dass gerade von offizieller Seite der Kirche hierzu ganz andere Signale kommen. So hat das Zweite Vatikanische Konzil alle Glieder der Kirche explizit zum interreligiösen Dialog aufgerufen. Und in derselben Spur haben alle Päpste seither die Gläubigen immer wieder zur konkreten Begegnung mit Menschen anderen Glaubens eingeladen. Sehr nachdrücklich hat das Johannes Paul II. Forciert, aber auch Papst Franziskus liegt der interreligiöse Dialog sehr am Herzen. Er nennt ihn eine Pflicht für die Christen in seiner Antrittsenzyklika Evangelii Gaudium. In offiziellen lehramtlichen Texten wird schon seit 30 Jahren zwischen vier Formen des interreligiösen Dialogs unterschieden und eingeladen. Zur Praxis erstens des Dialogs des Lebens, zweitens zum Dialog des gemeinsamen Handelns, drittens zum Dialog des theologischen Austauschs und viertens zum Dialog der religiösen Erfahrung. Den Dialog des Lebens, den praktizieren die meisten von uns ganz automatisch, nämlich indem wir einfach mit anders religiösen Menschen unseren Alltag teilen. Bei der Arbeit, beim Verein, in der Freizeit, beim Einkaufen, in der Nachbarschaft. Einfach mit Offenheit und Interesse auf den Andersgläubigen zugehen als Mensch. Das beginnt beim Grüßen und kann dann manchmal enden bei einer gemeinsamen Grillparty im Garten. Beim Dialog des gemeinsamen Handelns geht es darum, gemeinsam Projekte und Initiativen umzusetzen. Als ich vor 15 Jahren in Mannheim stationiert war, konnte ich das ganz konkret selbst miterleben. Als dort an einer gefährlichen Straßenecke ein junges türkisches Mädchen von einem Lastwagen überfahren wurde, hat der katholische Pfarrer, ein Jesuit, zum Imam der Moscheegemeinde gesagt: Wir machen eine gemeinsame Initiative und bewirken bei der Stadtverwaltung, dass diese Straßenstelle abgesichert wird, weil sie auch für meine Kirchgänger gefährlich ist. Sie haben gemeinsame Initiativen veranstaltet und am Ende diese Sicherung der Straßenstelle durchgesetzt. Und natürlich wächst dann auch gegenseitige Beziehung. Beim Dialog des theologischen Austauschs handelt es sich explizit um einen religiösen Dialog. Hier braucht man etwas Mut, um eben mit dem anders religiösen Menschen über seinen eigenen Glauben zu sprechen. Man spricht über das, was man selbst glaubt und hört zu, was der andere glaubt. Und fragt ihn auch, warum er das glaubt, was er glaubt. Und muss dann auch selber Antwort geben können, warum man Christ ist und nichts anderes. Manchmal liest man dann vielleicht sogar gemeinsam im Koran oder in der Bibel. oder betet sogar zusammen, soweit das eben möglich ist. Es gibt mittlerweile auch von der Bischofskonferenz Broschüren zum gemeinsamen Gebet. Die vierte Form des Dialogs, der in offiziellen lehramtlichen Dokumenten erwähnt und zudem eingeladen wird, ist der Dialog der religiösen Erfahrung. Der ist nicht so bekannt, aber meines Erachtens ist er die herausforderndste und auch zugleich die spannendste Form des interreligiösen Dialogs. Denn beim Dialog der religiösen Erfahrung geht es um nichts Geringeres als darum, sich von einer anderen religiösen Tradition direkt und ganz bewusst spirituell berühren zu lassen. Der andere Glaube soll mich berühren, mir nahe gehen, mich bereichern und vielleicht sogar verändern. Das gelingt etwa, indem man eingeladen wird, als Gast an der Liturgie einer anderen religiösen Gemeinschaft mitzufeiern. Und ich rede jetzt über nicht-christliche religiöse Gemeinschaften. Oder dass man eben Gebets- und Meditationsweisen aus anderen Religionen in die eigene christliche Gebets- und Glaubenspraxis übernimmt, Zen oder Yoga praktiziert. Beim Dialog der religiösen Erfahrung geht es nämlich nicht so sehr darum, dass man über den eigenen Glauben spricht, wie beim Dialog des theologischen Austauschs, sondern dass man konkret an der religiösen Erfahrung der anderen teilnimmt, quasi selber die Erfahrungen macht, die der andere macht. Etwas salopp könnte man sagen, man versucht, in die religiösen Schuhe des anderen zu schlüpfen und in diesen Schuhen die Welt zu erkunden, so wie er sie sieht. Wohlgemerkt, das ist vom Vatikan abgesegnet. Und es ist freilich auch keine leichte Aufgabe und sicherlich auch nicht für alle Christinnen und Christen gedacht. In der Kirche sind es vor allem die religiösen Profis, die diese Form des Dialogs praktizieren, nämlich Nonnen und Mönche der benediktinischen Ordensfamilie. Ihnen hat der Vatikan diese Form des Dialogs offiziell anvertraut. Konkret bedeutet das, dass zum Beispiel Nonnen und Mönche aus dem Benediktinerorden oder aus dem Trappistenorden nach Japan fliegen und dort für mehrere Wochen in einem buddhistischen Zen-Kloster mitleben. Sie teilen das monastische Setting der buddhistischen Mönche und Nonnen und nehmen an deren Alltag teil. Und das heißt dann manchmal auch bis zu 8 Stunden am Tag Zen-Meditation, sitzen in der Stille. Warum tun christliche Nonnen, Mönche das? Sie tun das in der Hoffnung, mit Hilfe des Eintauchens in den anderen Glauben auf neue Weise den Gott zu erfahren und dem zu begegnen, den sie schon von Christus her kennen. Sie wollen ihren Glauben vertiefen. Und das ist einfach deshalb möglich, weil auch die Kirche trotz der ihr anvertrauten Christusoffenbarung, eben, dass auch die Kirche noch nicht im Vollbesitz der Wahrheit über Gott ist. Auch die Kirche muss vom Heiligen Geist, wie es im Johannesevangelium heißt, immer tiefer in die Wahrheit Gottes hineingeführt werden. Und irdisch wird die Kirche nie im Vollbesitz der Wahrheit über Gott sein. Das Zweite Vatikanische Konzil geht jedenfalls fest davon aus, dass Gott nicht nur im Christentum und im Judentum, sondern in allen Völkern, Kulturen und primär in den Religionen präsent und im Werk ist. Und wenn Christinnen und Christen sich in andere Religionen wagen, dann kann es passieren, dass sie genau dort jenes Geheimnis neu entdecken, dass sie selbst in ihrer Kirche feiern. So heißt es in einem Dialogdokument aus dem Jahr 1991, ich zitiere, weit davon entfernt, ihren eigenen Glauben zu schwächen, wird der echte Dialog ihn vielmehr vertiefen. Ihr Glaube wird neue Dimensionen dazu gewinnen, sobald sie nur die wirkmächtige Gegenwart des Geheimnisses Jesu Christi jenseits der sichtbaren Grenzen der Kirche und der christlichen Gemeinschaft entdecken. Freilich, wer sich auf ein solches Abenteuer der interreligiösen Wahrheitssuche einlässt, braucht zweifellos einerseits eine ganz klare, feste christliche Identität, Verwurzelung in Christus und in der Kirche, andererseits aber zugleich auch Mut, Offenheit und Freude daran, Gott auch außerhalb des bisher christlich Vertrauten und Bekannten finden zu wollen. Es geht darum, gerade in der Erfahrung der Fremdheit und Andersheit Gott auf neue Weise zu begegnen. Denn Gott ist nicht selten gerade dort gegenwärtig, wo wir ihn am allerwenigsten vermuten. Es geht mir oft so, wenn ich mit Buddhisten im Gespräch bin, dann fühle ich mich, wenn ich auch selber christliche Kontemplation übe, im Gespräch mit Buddhisten manchmal viel aufgehobener als bei meinen manchen Mitchristen, die mit christlicher Kontemplation gar nichts anfangen können. Das ist genau das Verrückte in diesem interreligiösen Dialog, wenn man das mal so sagen darf, dass man manchmal das Gefühl hat, der andere, der Fremde, versteht mich viel besser als meine eigenen Mitbrüder und Mitschwestern. Warum? Weil mir dort derselbe Gott entgegenkommt. Aber anders. Wenn sich Jesuiten im interreligiösen Dialog engagieren, dann tun sie das nicht, weil sie den christlichen Glauben geringschätzen und schon gar nicht, weil sie mit ihm Probleme haben. Im Gegenteil, Dialog führen kann nur, wer eine klare christliche Identität hat. Wenn Jesuiten sich im interreligiösen Dialog engagieren, dann deshalb, weil sie damit auch das Programm ihres Ordensgründers umsetzen. Omnia ad majorem Dei gloriam. Alles zur größeren Ehre Gottes. Sie wollen Gott größer sein lassen, als ihn der katholische Glaube, so wahr und so schön er zweifellos ist, allein zum Ausdruck bringen kann. Als lebendige, absolute Wirklichkeit und Wahrheit sprengt Gott jedes irdische religiöse System, in das wir ihn immer so gerne einschließen. Katholisch sein bedeutet für mich aber gerade nicht, Gott einzuschließen, abzugrenzen, genau zu wissen, wer er ist und wie er zu sein hat und wo er vor allem zu sein hat, sondern katholisch sein ist für mich eine Haltung der Offenheit und der Aufgeschlossenheit. Und zwar für den je größeren Gott, der mir von überall her begegnen kann. Und oft gerade von dort her, wo ich es gar nicht vermute. Für mich ist immer wichtig, auch in der Vorlesung zu unterscheiden zwischen Katholizität der Kirche und Katholizismus. Katholizismus ist ein enges religiöses System, das meint, Gott vollständig erklärt zu haben. Katholizität weiß darum, dass Gott immer größer ist, der je Größere, der sich in Christus gezeigt hat, den wir auch wirklich und richtig feiern in der Kirche, aber der sich zugleich immer auch entzieht und der je Größere ist. Karl Rahner spricht von Gott immer als dem absoluten Geheimnis. Man kann es dann machen wie Paulus, und wie Ignatius es vorgegeben hat, neugierig sein für alles, alles studieren, alles zu prüfen und am Ende dann das Gute jeweils behalten. Liebe Schwestern, liebe Brüder, in dem genannten Sinne sind Jesuiten dann Menschen, die versuchen, interreligiös religiös zu sein. Das heißt, einerseits fest in Christus und der Kirche verwurzelt sind, andererseits aber zugleich eine große Offenheit für andere Religionen haben, weil ihnen von dort her ebenfalls der Gott begegnen kann, der sich in Jesus von Nazareth kundgetan hat. Oder um es abschließend mit einem schönen Zitat zu sagen, das auf Dag Hammarskjöld zurückgeht: Es ist gut, in einer Religion geboren zu sein, aber niemand sollte in seiner Religion sterben. Das sagt er als Mystiker. Amen.